Dann starten wir hier die Aufnahme auch und dann sind wir schon soweit.
Du hast die Technik im Griff?
Nicht im Griff.
Chip ist drin?
Sonst könnte ich die Aufnahme nicht starten. Wenn die SD-Karte nicht drin ist, dann nimmt er nicht auf. Da haben sie schon so einen Sicherheitsmechanismus drin, dass das passt.
Willst du einmal
So.
den Schnitt klatschen oder geht das auch
Das ist
synchronisiert?
das hier schon alles synchronisiert drin.
Okay.
Also,
Start mal.
können wir loslegen, wenn ihr soweit seid?
Ja. Ihr seid soweit, alles klar. Wenn wir heute über Familienunternehmen sprechen, denken viele an Tradition, an Werte und oft auch an Generationen von Vätern und Söhnen. Aber was, wenn die Geschichte ganz anders beginnt? Wenn ich an meine Omas denke, dann denke ich nicht an Unternehmerinnen. Ich denke an Frauen, die einfach gemacht haben, die gearbeitet haben, weil sie mussten, die Verantwortung übernommen haben, ohne viel darüber zu sprechen. Und genau das war für Millionen Frauen Realität. Und genau darüber sprechen wir heute mit dem Familienunternehmen Suprima aus Bad Berneck im Fichtelgebirge, mit den beiden Geschäftsführern, auch ein Mutter-Sohn-Duo, Ina und David Richter. Schön, dass ihr heute in euren Räumlichkeiten sind. Wir haben ja eigentlich für uns immer behauptet, dass nur wir beide ein Mutter-Sohn-Duo sind, aber wir haben uns jetzt alle zusammen kennengelernt. Es scheint noch eins zu geben.
In der Tat. David, wir haben uns ja hier ein bisschen drauf vorbereitet und heute Morgen gucke ich auf mein Handy und gucke in LinkedIn rein und ich sehe einen LinkedIn-Post von dir.
Ja.
Und du hast über deine Uroma geschrieben. Ist ja
Ja.
schon ein bisschen ungewöhnlich, auf LinkedIn über seine Uroma zu schreiben. Nimm uns mal mit, was hast denn du da geschrieben?
Ja, der Post war so ein bisschen angelehnt an den Vortrag, den ich vor ein paar Jahren mal gehalten habe. Eigentlich zum Thema ERP-Systeme und wie Digitalisierungsprojekte vielleicht anders gedacht werden müssen und ganzheitlicher gedacht werden müssen. Und damals war es eigentlich gedacht als einfach nur ein guter Aufhänger für den Vortrag. Hat auch sehr gut funktioniert. Aber während des darüber Sprechens und ich glaube vor allem im Nachhinein ist mir erst bewusst geworden, wie viel mehr Wahrheit vielleicht in dieser Aussage liegt, als gedacht. Der Titel war, was mir meine Uroma über digitale Transformation gelehrt hat. Und im Prinzip war so die Kernaussage die, dass Transformationsprojekte, vor allem auch digitale Transformationsprojekte, eben nicht nur reine IT-Projekte sind, sondern es immer zentral mit den Menschen im Mittelpunkt gedacht werden musste, muss und musste. Und ich glaube, das ist was, was meine Uroma, deine Oma, vor über 90 Jahren instinktiver wusste, als ich es vielleicht jetzt wusste. Und was ich neu lernen musste als vierte Generation, was damals vielleicht so ganz, ganz natürlich und ganz klar war. Und mir jetzt aber auch wieder sehr viel Klarheit in der Ausrichtung und auch Motivation und Kraft gibt, zu sagen, der Mensch im Mittelpunkt und das Ganze wirklich so zu denken.
Ja, das glaube ich auch, dass das ein sehr, sehr guter Ansatz ist. Das ist ja auch ein Stück weit unser Ansatz. Und ich glaube, dass unsere Großmütter, also deine Urgroßmütter, dass die das auch noch sehr gut beherrscht hatten, weil sie hatten ja auch nur im Grunde genommen ihre Handkraft, ihre Schöpferkraft, anders als wir, die wir so viele Tools, wie es Neudeutsch heißt, benutzen, ja, und die hatten ja Werkzeug in Form von Schaufel, Nähmaschine, wie auch immer. Vielleicht noch mal zurück zum Start. Ja. Nehmt uns doch mal mit, Suprima, ja. Was macht ihr hier? Wir sind ja schon informiert, aber euer Unternehmen, das darf ich schon mal vorweg sagen, David, du führst es in der vierten Generation und wir werden gleich auch darauf zu sprechen kommen. Da sind ja drei starke Frauen, die vor dir waren und das interessiert mich ganz besonders, dieser Weg. Aber ja, Ina oder David, was macht ihr? Was steht hinter Suprima?
Also ich beginne mal in den Ursprüngen, weil da bin ich ja näher dran als David. Angefangen hat es die Firma MK Bandagen, war die meine Oma, Margarete Kleberg, hat angefangen, Bandagen zu nähen. Die hat im Sanitätshaus gelernt und hat gesagt, Mensch, toll, aber man braucht ja noch ganz andere Bandagen für Knöchel, für Knie. Die nähe ich jetzt mal selber und dann gucke ich mal. Dann hat sie sich vom Schwiegervater 200 Mark geliehen, Nähmaschine gekauft, ein bisschen Stoff und hat losgenäht. Also genau wie du sagst, mit den Händen einfach gemacht. So ging das los. Dann hat sie ihren Bruder mit einbezogen, weil sie gemerkt hat, wenn ich hier sitze und nähe, kann ich ja nicht verkaufen und da kenne ich mich auch gar nicht aus. Der Bruder war Handelsvertreter. Dem hat sie dann die Hälfte der Firma versprochen und auch geschenkt, was uns in späteren Jahren auch noch ein bisschen Arbeit gekostet hat. So haben die beiden eigentlich diese Firma aufgebaut. 1935. Ja, da gibt es viele Geschichten, viele Anekdoten. Die Oma hat es bewundernswerterweise durch den Krieg geführt. Der Opa war in Kriegsgefangenschaft. Die Tochter, meine Mutter, wurde 1939 geboren. Irgendwie haben sie es geschafft, die Familie zu ernähren, die Firma weiterzuführen, Material zu beschaffen, mit einem Leiterwagen durch die Gegend zu fahren, Stoffe zu kaufen, zu nähen. Der Bruder musste nicht die ganze Zeit im Krieg sein. Der konnte tatsächlich verkaufen. Es waren auch medizinisch notwendige Produkte. So. Und jetzt machen wir mal einen Sprung, sonst erzähle ich euch morgen noch über diese Geschichte. Dann ging es weiter, dass meine Mutter, die ist natürlich in die Firma hineingewachsen, die musste dann erstmal nähen lernen und von der Pike auf, wie das die Generation damals war, in die Firma hineinwachsen. In den 50er Jahren oder ja, ein bisschen früher. Der Großvater kam relativ spät aus dem Krieg zurück, war kriegsversehrt. Die Firma war angesiedelt in Thüringen, in Zollenroda. 200 Näherinnen gab es mittlerweile. 200. Oma alleine angefangen.
Wow.
Ja, enorm, was da aufgebaut wurde.
Und das hat sie dann auch wirklich alleine, sie hat diese ganzen Frauen an die Nähmaschine gebracht, weil ich, also 200 Nähmaschinen auch für die damalige Zeit zu kaufen, das ist ja echtes Unternehmertum.
Ja, ja, das hat sie geschafft. Es war der Onkel da, es war dann auch natürlich ihr Mann, mein Opa da, also Familie, es war richtig Familienunternehmen. Dann gab es noch einen Bruder vom Opa und dessen Frau wiederum konnte ein bisschen Buchhaltung, die hat dann die Löhne gemacht. So kam das alles zusammen. Alle ja, am gleichen Ort natürlich gewohnt. Aber man hat immer mehr vom Gebäude dazu gemietet und hat dort gearbeitet. Und dann kam die Nachricht, jetzt müsse man, Uniformen nähen.
Ja.
So, und da hat mein Großvater aus der eigenen Erfahrung gesagt, das mache ich nicht. Ich diene diesem Land in dieser Form auf gar keinen Fall. Und dann war das wirklich eine Nacht-und-Nebel-Aktion von alles schließen, Maschinenteile über die grüne Grenze, teilweise im Rucksack, so Spezialteile, nach Bayern transportieren, sich hier eine kleine Lagerhalle suchen und ganz klein wieder anfangen. Also man hat es dort auslaufen lassen, es durfte ja auch nicht so auffallen, hat Maschinenteile hier rüber geschafft, hat hier wieder angefangen mit ein paar Näherinnen, die mitgegangen sind, wieder zu nähen. Und ganz zum Schluss sind dann auch meine Mutter und meine Großmutter mit allem, was sie am Körper tragen konnten, hierher gekommen.
In zu welchem Zeitraum bewegen wir uns da? Also zu welcher
50er.
Jahreszeit?
Also das
in den 50ern,
war, genau.
Und, boah.
Ja, das ist krass. Ja, vor allen Dingen, also die haben ja damals schon wirklich Haltung bewiesen.
Ja.
Also im Vorgespräch eben habe ich ja erzählt, ich komme ja aus so einer ähnlichen Familiengeschichte. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Meine Großmutter hat auch ein Geschäft eröffnet, war auch im Textilwesen und allerdings jetzt natürlich nicht so groß wie bei euch. Aber also irren Respekt erstmal 200 Näherinnen und dann wirklich zu sagen, kann ich jetzt mit meinen Werten nicht teilen, wir machen zu. Also, wow.
Ja, ja, ich glaube, sie haben es sich nicht leicht gemacht. Wie viel es jetzt dann bei Schließungen noch waren, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, die Entscheidung war sehr schwer, weil auch es, wie du sagst, das war von Anfang an der Mensch im Mittelpunkt. Meine Großmutter hat immer über nachgedacht, was brauchen die kranken Menschen, was brauchen aber auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. was brauchen deren Familien? Also das war sehr zentral. Aber diese Entscheidung, die hat wirklich der Großvater getroffen, der hat gesagt, nein, wir werden hier keine Uniformen nähen. Wir werden den Krieg in keinster Weise unterstützen.
Ein Wahnsinnsvorbild. Also wenn ich jetzt gerade auch mal so in unsere Weltpolitik reinschaue, wir wollen nicht darüber sprechen, aber wenn wir einfach auch den Frieden vielleicht so bekommen, indem wir uns einfach diesen ganzen kriegsunterstützenden Maßnahmen in welcher Art auch immer entziehen, und zwar in allen, ja. Und da kann ja jeder Einzelne für sich jetzt selbst entscheiden, in welcher Art und Weise unterstütze ich diese ganze Maschinerie. Also insofern, klasse. Ja, also dann haben wir das mal jetzt geklärt, wie das, so, wie das losging. Ja. Ja, noch mehr Respekt vor diesen Frauen und auch einfach vor deinem Opa, weil ich, also nochmal auch auf meine Omas zurückzukommen, ich finde, das waren wahnsinnig starke Frauen. Ja, was ich als Kind nur mitbekommen habe aus der Geschichte, ist einfach, die haben Kinder bekommen, es gab nichts zu essen. Meine eine Oma ist jede Nacht in den Keller gegangen mit ihren Kindern. Also ich glaube, mein Vater, 41 geboren, hat ganz wenige Nächte durchgeschlafen. Die mussten irgendwie den Kindern ja dann auch essen und so weiter. Also ich habe so einen Respekt vor diesen Frauen, dass die einfach nie den Kopf in den Sand gesteckt haben. Also meine Omas sind für mich auch wahre Heldinnen, wie diesen Alltag, wenn ich mir nur überlege, ich mit meinen drei Jungs, ich müsste die Wäsche selber waschen, ja, und das haben die ja alles von Hand gemacht noch, ja? Also irre, ja. Gut, aber dann 1950, jetzt kommen wir mal so aus dem Schwärmen für die Oma-Generation zurück, dann bist du ja dann irgendwann...
Und es hat noch gedauert, also ja, tatsächlich. Es wurde dann hier gemietet, dann wurde hier, ich glaube Anfang des, weiß ich jetzt gar nicht genau, wann hier gebaut wurde, kriege ich jetzt nicht. Also es hat sich hier schnell wieder gewachsen. Die ganze Familie wurde natürlich mit einbezogen. Ja, ich wurde geboren Mitte der, also 65, mein Bruder war 3 Jahre älter. So ist hier nach und nach gewachsen. Und schon, also dazwischen war noch ein bisschen Wirtschaftswunderzeit und dann kam schon die nächste Krise. Mittlerweile war meine Mutter in der Firma und meine Mutter, eigentlich war sie die geborene Journalistin, aber die Firma war nun mal da, also hat sie halt mitgearbeitet. Eine ganz kreative Frau. Und dann war 65, ich glaube, es war in den 60er Jahren, es kam die Pille. Also mittlerweile hatten wir nicht nur Krankenbandagen gemacht, genau, das um da mal abzuholen. Zu erwähnen, genau. Man war natürlich weit weg von den Bandagen, man war im Bereich Babywindeln. Babywindeln, ein bisschen Inkontinenz für Erwachsene. So, jetzt kam die Pille und es kam Pampers. Das heißt, ganz schwierige Zeiten für Babywindeln, weil wenn man Pampers hat, du hast von Wäschewaschen gesprochen, wer will denn Wäsche waschen, wenn es doch Pampers gibt? So, das heißt, das Geschäft ist schlagartig eingebrochen und dann hat sich das ein bisschen geteilt. Die Großmutter hat dann gesagt, ich konzentriere mich weiterhin auf das Thema Inkontinenz, da kenne ich mich aus. Da so. Und meine sehr kreative Mutter hat gesagt, Mensch, wir haben doch jedes Kinderfachgeschäft als Kunde, weil dort hat man damals auch die Babywindeln gekauft. Lass uns doch Kinderbekleidung machen. Und das war der Start zu 30 Jahren Baby- und Mädchenkindermode. Also es hat sie wirklich 65 angefangen und so gab es 2 völlig verschiedene Geschäftsbereiche. Also auch so eine Riesenkrise sofort ganz kreativ umgemünzt. Und das war die Zeit meiner Mutter. Also das war auch so ihre Mission und ihre ganz große Leidenschaft.
Ah, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch als junge Mama dann mit dieser, du als Tochter mit Mädchenkleidern. Und ich habe mich in der Vorbereitung auch gefragt, wann dieses Thema Inkontinenz aufgekommen ist. Weil ich dachte dann so, ey, 1935 hat doch noch kein Mensch über Inkontinenz gesprochen. Also wenn ich überlege, was das ja heute auch noch teilweise für ein Tabuthema ist. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann war das so in den ja Anfang der 60er, 70er, dass ihr dann auch gesagt habt, das ist jetzt auch unter einer Weg, den wir gehen?
Also es kam schon sehr viel früher auf. Man nannte es damals Krankenpflegeprodukte, weg von den Bandagen hin zu allem, was ein kranker Mensch so braucht. Und ich glaube, da kam eine Anfrage und dann hat man das einfach angefertigt. Und dadurch, dass es die Babywindeln kamen relativ bald dazu. Und dann hat man gesagt, Mensch, es gibt ja nicht nur Baby, die jetzt eine Blasenschwäche haben, gibt es ja auch bei erwachsenen Menschen. Das war mit Sicherheit, lief das sehr unterm Radar und wurde nicht thematisiert. Dann haben wir hier das Thema Monatshöschen, Bikinihöschen, die Frauen zu schützen. Also das war schon lang, lang vorher. Ich denke, das kam schon in den...
In den 10, 15 Jahren des Unternehmens, glaube ich. Also es war relativ früh, dass das anfing. Und lief immer so mit. Also es war so das gesamte Thema Krankenpflegeartikel dann am Anfang. Und was dann wirklich neu kam Mitte der 60er, war die Kindermode zusätzlich. Und dann hat sich so geteilt. Aber das Thema Krankenpflegeartikel und auch Inkontinenz war durchaus schon relativ früh Teil von Suprema. Damals noch nicht Suprema, aber schon Teil dessen, ja.
Dann nimm uns weiter mit. Wie geht die Geschichte weiter?
Ja, machen wir einen Sprung. Also es lief wirklich parallel. Also so habe ich das auch immer mitbekommen. Die Oma macht die Krankenpflege, so hat man das genannt, hat ihre Näherinnen. Und meine Mutter hat die Kinderbekleidung gemacht, sehr kreativ. Und man ist ins Ausland zum Fotoshooting gegangen und wir hatten hier plötzlich eine Direktrice. Wir hatten zwei Nähbereiche. Die einen haben die medizinischen Sachen genäht, die anderen haben die Kindermode genäht. Es wurde angefangen, im Ausland produzieren zu lassen. In den 70er Jahren, Kindermode musste man schon, haben damals viel in der Türkei gefertigt. Also sie hat da auch ganz viel, meine Mutter hat auch ganz viel Know-how aufgebaut im Textilbereich, im Bekleidungsbereich, in der Mode, in der Schnelllebigkeit. Und das lief hier immer unter einem Dach. Also es war wirklich in einem Büro wurden die Rechnungen für die Krankenpflege geschrieben, im anderen Büro für die Kinderbekleidung. Man hat völlig unterschiedliche Außendienstmitarbeitende gehabt. Die einen sind ins Sanitätshaus, die anderen sind in die Modegeschäfte. Ja, irgendwie haben sie es gemacht. Und
so ein bisschen zwei Firmen in einem Dach war es eigentlich, ne?
Ja.
Zwei verschiedene Führungskräfte, zwei verschiedene Abteilungen, alles auch doppelt besetzt eigentlich für zwei verschiedene Bereiche.
Genau, aber wenn mal Not am Mann war, dann wurde der eine halt schnell gezeigt, wie man die Rechnung für die andere Firma schreibt, dann ging das auch.
Ja.
Und zu Hause, also so bin ich groß geworden, war immer das Gesamtgeschäft natürlich das Thema. Bisschen spannender war das für meine Mutter, weil das war schnelllebiger, aber die Großmutter hat immer weitergemacht mit ihren Produktbereich und auch, ja, es lief wirklich immer parallel.
Habt ihr auch zusammen gewohnt, weil du gesagt hast, zu Hause, also waren diese drei Frauengenerationen auch unter einem Dach, also?
Knapp nicht mehr. Also wir haben hier, das ist ja, ist alles gebaut worden, also hier im Erdgeschoss war Büro und weiter oben waren die Wohnungen und die Großeltern und die Eltern haben hier lang zusammengelebt. Als wir Kinder dann kamen, sind die Großeltern aber raus und haben ein Haus gebaut. Und dann auch ein paar Jahre später haben meine Eltern ein Haus gebaut. Es war aber immer alles am Ort und auch der Großonkel, also Großmutter und ihr Bruder auf einem Grundstück. Irgendein Onkel und dessen Frau und Familie hatte eine Wohnung hier. Also es war alles sehr nah zusammen. Und man hat sich natürlich abends bei Martini getroffen und übers Geschäft gesprochen. Ne? Also der Dämmerschoppen, den gab es jeden Abend.
Gibt's den
in der Familie.
Könnte man mal wieder einführen vielleicht. Traditionen wieder aufleben lassen. Ja. Nein, den gibt es heute aktuell nicht mehr.
Nee. Und wir saßen als Kinder daneben. Also es war schon spannend auch. Wir sind da, so wächst man auch da hinein. Ne?
Also ich kann das total nachvollziehen, weil wie gesagt, bei mir war es ja auch so, die Großeltern, dann haben die Töchter damit gearbeitet, dann kamen wir, die nächste Generation, wir waren glaube ich mittags immer 10 Leute am Tisch sitzend und bin in so einer echten Großfamilie groß geworden und fand das als Kind richtig toll. Also, dass da auch eine Menge Kinder waren, da war immer jemand für uns zuständig. Also, vermisse ich auch manchmal so ein Stück weit dieses kreative Chaos. Und als Kind, gut, Mein Bruder und ich, wir sind nur zu zweit, aber dadurch, dass da auch Cousine, Cousin dabei waren, man konnte immer so ein bisschen untertauchen. Ich fand das sehr, sehr positiv. Also jetzt so Einzelkind sein, wäre, glaube ich, für mich nix. Ich dachte auch immer selber mal ein paar mehr Kinder, dann ist so, man kann so in der Masse mal einfach untertauchen, wenn man mal auch Blödsinn gemacht hat und so weiter.
Haben wir natürlich nie.
Ja.
Nein, klar. Auf gar keinen Fall habt ihr das gemacht. Ja. Und man, das war natürlich auch, also der Laden meiner Oma, das war ein toller Spielort. Ne?
Ja.
Also für uns Kinder, ja, wenn es zu laut wurde, sind wir ins Lager verbannt worden, ja, oder mussten dann irgendwie mal raus. Aber ansonsten haben wir das wirklich als Spielplatz auch für uns erobert.
War bei dir auch so, oder?
Ja, das Stofflager war das Schönste. Konnte man so gut Verstecken spielen, weil die Stoffballen waren ja viermal so groß wie wir Kinder. War toll.
Machen wir mal einen Sprung. Wo stehen wir heute mit Suprema?
Ja, heute stehen wir, also jedes Mal, wenn ich zuhöre, sehe ich so viele Aspekte, die heute auch noch da sind und gleichzeitig schon auch an einem anderen Punkt. Heute machen wir bei Suprema ist wirklich die Konzentration auf das Thema Pflege. Also Kindermode gibt es nicht mehr. Heute ist so der Produktbereich wirklich pflegebedürftige Menschen, Produktbereich von Hüftschutz, Inkontinenzartikel und Pflege-Overalls für Demenzpatienten. Das ist so die Hauptkategorien eigentlich. Und da ist auch unser Fokus. Und ich sehe da auch unsere Expertise, eben da wirklich textile Lösungen herzustellen und anzubieten für Menschen in bedürftigen Situationen dieser Art. Weil das ist das wirklich, wo wir einen Beitrag und einen Mehrwert liefern können und wirklich eine Expertise haben aus nur über 90 Jahren Historie mittlerweile. Und auch dieses Thema Kindermode und Bekleidung, auch wenn wir das jetzt nicht mehr machen, hat uns das über die Jahre ganz viel Expertise in Sachen Konfektionierung etc. gegeben, von der wir heute noch zehren. Also Ina, die macht heute noch die Schnitte, die sie damals auch wahrscheinlich schon gemacht hat. Aber es funktioniert auch noch. Ja, andere Ina nicht tun natürlich. Sorry, verwirrend. Ja, also da stehen wir heute und mein Fokus ist wirklich auch zu sagen, wir haben jetzt gerade so einen Pflegenotstand auf uns zukommen, der ist eigentlich schon da. Es ist ein wichtiges Thema, es ist ein gesellschaftlich relevantes Thema und wir mit dem, was wir hier können einen kleinen Beitrag leisten. Und das ist es schon wert, angegangen zu werden. Es ist natürlich deutlich schnelllebiger als, ich habe es früher nicht mitbekommen, aber ich habe das Gefühl, es ist deutlich schnelllebiger. Es verändert sich viel, viel mehr. Der Gegebenheiten, an die man sich anpassen muss. Also das merke ich schon auch. Auch wir kommen fast nicht mehr hinterher bei all dem, was sich ändert, obwohl es eigentlich so eine langsame Branche ist. Also das Gesundheitswesen ist jetzt nicht für Schnelligkeit und Schnelllebigkeit bekannt. Und trotzdem ist das auch eine durchaus eine Herausforderung gerade, aber wichtig, das auch nochmal anzugehen. Und das ist auch das, was ich, als ich hier ankam, glaube ich, für mich nochmal den Prozess gehen musste und machen musste, ist zu sagen, was ist denn Suprema? Was ist der Kern dessen? Wofür machen wir all das? Also so dieses ganze Thema Sinn und Purpose und Daseinsberechtigung. Ich kannte meine Uroma nicht wirklich. Sie ist gestorben, als ich 2 war. Das heißt, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe viel mitbekommen, dass es um die Firma ging, aber es war jetzt nie so, ich bin da nie aufgewachsen. Ich habe nicht im Stofflager gespielt, ich habe das alles in der Form gar nicht mitbekommen und musste da, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen meine Identität und mein Standing zu der Firma und diese Beziehung erstmal zueinander aufbauen, die Firma und ich und diese Firma. Und habe dadurch, glaube ich, auch sehr geschärft von, wo wollen wir denn in Zukunft hin, was ist denn die Ausrichtung, was von der Tradition nehmen wir mit in die Zukunft, was von der Herkunft wollen wir mitnehmen und was vielleicht auch nicht. Und das war für mich wirklich ein wichtiger Prozess, das einmal anzugehen, gerade weil ich auch aus einer ganz anderen Branche komme.
Erzähl mal kurz, war das für dich von Anfang an? Ich meine, klar, dass du hier mit dazukommen möchtest oder hast du gesagt, mach mal?
Also auf gar keinen Fall, klingt so dramatisch, aber nein, eigentlich nicht. Also ich hatte, die Firma war immer da, aber ich glaube, ich hatte wenig persönlichen Bezug dazu. Also es wurde viel drüber gesprochen, aber es war so ein fremdes Objekt irgendwie, das aber omnipräsent war.
Mamas Baby quasi.
Nicht mal Mamas Baby. Omas Baby,
nicht,
Mamas Arbeit. Also das war deine Arbeit?
Absolut.
Omas Baby. Also Oma und meine Großeltern, die saßen auch hier jeden Tag, wenn ich die besuche. Ich wusste, ich treffe sie hier. So, natürlich treffe ich. Also klar, wenn ich sie gesehen habe, habe ich sie hier gesehen. Bei dir war es eher ein Job.
Ja.
Vielleicht ein bisschen mehr als ein Job. Vielleicht eine Arbeit. Aber jetzt nicht dein Herzensprojekt und auch nicht nicht deine ganze Identität. Und das war es für die Großeltern schon. Also die Firma war ihr Leben. So. Und das habe ich von dir jetzt nicht, also das war bei dir nicht so und deswegen habe ich es, glaube ich, auch nicht so mitbekommen. Und ich habe dann mal kurz BWL studiert, mäßig erfolgreich. Und dann Medienwissenschaften studiert, bin dann in die Medienrichtung, habe Filme gedreht, habe mich selbstständig gemacht als Webentwickler und Werbeagentur-Zeugs so und bin dann eigentlich in die Branche und eigentlich bin ich Softwareentwickler und ITler und habe in Berlin gelebt und in Startups gearbeitet und nie drüber nachgedacht, komme ich zurück in diese Firma.
Ich meine, von Berlin auch nach Bad Berneck, allein örtlich, ist ja schon auch, ich würde sagen, so einen größeren Kontrast wird wahrscheinlich schwierig, den zu finden.
Nur das B ist
Das B ist gleich. bis heute. Also ich lebe ja und habe meinen Lebensmittelpunkt trotzdem in Berlin, bin 2 bis 3 Wochen hier vor Ort in Bad Berneck. Es sind 2 Welten, die am Anfang sehr aufeinander geprallt sind. Also ich habe bestimmt, will nicht lügen, 1,5, 2 Jahre wirklich auch in Arbeit in mir und an mir, das vereinen zu können. Und es war am Anfang auch offen gesprochen eher so ein 2-3 Jahresausrichtung von ich komme hin und gehe dann aber auch wieder.
So interimsmäßig.
So interimsmäßig, um es ein bisschen neu auszurichten, dem Klarheit zu geben. Und ich habe mir wirklich hart getan. Also es war ganz schön viel innere Arbeit nötig, die auch nicht immer schön und einfach war. Jetzt aber an dem Punkt zu sein, zu sagen, ich nehme das an und ich habe Freude dran. Ich bin jeden Tag gerne hier. Ich vermisse es manchmal einfach hier zu sein, wenn ich in Berlin bin. Das ist auch schön. Aber es sind 2 Welten. Das ist wirklich. Ich gehe morgens hier manchmal hinten am Feld eine Runde laufen und abends fahre ich zum Sonnenuntergang heim und sehe den Fernsehturm oft auf der Heimfahrt und bin mitten in Kreuzberg und gehe abends in eine Bar. Es ist beides schön und mittlerweile kann ich beides gut annehmen, aber es sind schon 2 Welten. Auch so von der Mentalität, auch von den Menschen, auch von der Umgebung. Also es ist wirklich Bad Berneck im Fichtelgebirge und mitten in Kreuzberg. Mehr Kontrast geht kaum. Und ich habe manchmal beides an einem Tag.
Ja, so.
Aber vielleicht ist das ja auch genau diese Würze, dass man die Ideen, die man in dem einen, sag ich mal, in dem einen Lebensmittelpunkt gewinnt, in das andere überträgt. Und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht auch diese Stabilität, die es halt hier gibt. Ja, ich würde jetzt mal sagen, also mein Mann kommt aus dem Fichtelgebirge, deswegen. Und ich komme ja selbst aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also das sind jetzt nicht Berlin, aber da sind natürlich Unterschiede. Aber ich glaube, dass ich das auch ergänzen kann.
Absolut. Also auch das hat gedauert. Aber ich stand irgendwann abends mal hier oben auf dem Feld und war eigentlich total gestresst und auch so ein bisschen unglücklich, dass ich hin und her fahren musste. Und da kam so wirklich so plötzlich dieser Moment von, oder dieses Gefühl von Dankbarkeit für diese Möglichkeit, beides haben zu können. Und dann hat sich auch sehr schnell so eine Perspektive geändert, als die Haltung eine andere war von, was ich alles mitnehmen kann, aus beiden Bereichen in den jeweils anderen. Also die Kreativität und auch das Netzwerk in Berlin. Es sind so viele Leute in Berlin, man kann sich schnell mal treffen mit 1000 spannenden Menschen, die auch coole Sachen machen, wo ich mir auch so denke, so ja, mehr davon hier in Berlin, hier in Bayern, mehr Start-up-Mentalität bei Suprema täte gut. Gleichzeitig, bin jetzt auch 30, lerne ich die Ruhe und das Land und die Felder hinterm Haus zu genießen. Und bringt mir durchaus, glaube ich, auch persönlich ein bisschen mehr Ruhe. Also es braucht, glaube ich, beides und ich könnte nicht gut hier Geschäftsführer sein, ich persönlich, wenn ich nicht beides hätte. Mir würde Berlin auf jeden Fall fehlen, wenn ich nur hier bin. Mir würde aber mittlerweile auch das hier fehlen, wenn ich nur in Berlin bin. Und das ist eine schöne Entwicklung, aber es war auch ein Entwicklungsprozess dahin.
Ja, das glaube ich gern. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Stichwort irgendwie mal gucken, was nehmen wir aus der Vergangenheit mit und wo schlagen wir auch neue Wege ein? Was würdet ihr sagen, habt ihr aus der Vergangenheit mitgenommen, aus den 2 bzw. 3 vorhergehenden Generationen?
Das erste, ganz viele tolle Mitarbeitende, die tatsächlich 2 bis 3 Generationen vor mir schon da waren. Wir hatten letztes Jahr ein 45-jähriges Jubiläum. Die kennt noch meine Uroma und meine Oma und zwar sehr gut und sehr lange. Also viele tolle Mitarbeitende mit viel Erfahrung, die haben wir definitiv mitgenommen und von der zähle auch ich heute noch. Also kam hier rein mit 1000 neuen Ideen und 1000 Berlin- und Startup-Ideen. Hab sehr schnell gemerkt, das funktioniert auch nicht in Gänze. Und diese Firma ist 91 Jahre jetzt erfolgreich wegen der Menschen, wegen der Erfahrung. Und das nicht mitzunehmen wäre töricht und auch wirtschaftlich dumm, weil ich kann nicht nähen. Ich habe es versucht. Es war nicht erfolgreich. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ist das Thema so die Haltung. Wir haben vorhin über die Haltung des meines Uropas gesprochen, zu sagen, wir nähen hier keine Uniformen. Und auch die Haltung der Uroma von es geht um die Menschen. Ich glaube, das mitzunehmen, ich habe es aber für mich, glaube ich, nochmal neu geschärft, weil ich es eben nicht über die 4 Generationen habe ich. Ich bin jetzt nicht bin jetzt nicht damit aufgewachsen. Aber ich glaube, es war immer da. Ich musste es nur für mich wieder herausholen aus dieser Organisation, so prima, aus diesem, Gesamtsystem. Und das bedeutet mir mittlerweile auch sehr viel. Also ich habe das neu für mich entdeckt, neu für mich gelernt, von was das für einen Wert hat, die Werte und die Haltung und die Menschen zu sehen. Und zwar nicht nur als Ressource, sondern wirklich als Identität und als wertvoller Kern dessen.
Das ist auch so eine spannende Frage, Gina, die würde ich dir gerne nochmal stellen. Also die Frauen jetzt, die ja hier vor dir, David, da waren, du sagst, du hattest hier auch so Ideen, so Startup-Ideen, wie du das eben genannt hattest. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn man dann so neu kommt und dann will man ja auch manche Sachen einfach besser machen und dann kommt die Jugend sagt dann mal den Alten, gell, Henry, wie das zu laufen hat.
Man hat so viele tolle Ideen, aber...
Genau. Und
wie hat es der Merz gesagt, neue Besen kennen gut, aber die alten kennen die Ecken.
mag man ihm vielleicht irgendwann zustimmen.
Ja. Waren denn die Frauen auch so Visionärinnen? Was würdest du sagen? Oder hatten die einfach nur Mut oder war das nur Notwendigkeit? Auch bei dir, die du jetzt die 3. Generation da warst, wie war es auch bei dir?
Also ja, ich glaube, die Vision war in jeder Generation da. Also bei der Großmutter ganz stark. Und auch der Mut, es einfach zu tun. Die hat es ja wirklich einfach gemacht, alles eingesetzt und gemacht. Bei meiner Mutter war es auch so das eigene. Also sie durfte ja auch ihre eigene Kreativität mit einbringen. Einmal durch die Kindermode, aber auch danach, ab 95 wurde keine Kindermode mehr gemacht, hat sie ja ihre Kreativität in die Pflege eingebracht. Also sie hat dann gesagt, man kann doch auch Pflegeprodukte schön machen. Hat sie recht. Es soll doch würdevoll aussehen für die Senioren und für die pflegebedürftigen Menschen. Und auch das war ihre Vision, die Dinge gut zu machen, schön zu machen. Und sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter hatten auch die Vision, dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Dass wer hier mit uns tätig ist, dass die sich wirklich sicher und wohlfühlen sollen. Die haben das ganz verschieden gehandhabt. Die Oma hatte einen ganz autoritären, strengen Führungsstil, aber geradlinig und klar, also messerscharf und glasklar. Meine Mutter war eher so die Laissez-faire, aber die wusste privat alles über die Menschen und die Menschen haben es geliebt, sich auch mitzuteilen. Und da wusste die bei jedem, da gibt es jetzt Nachwuchs und da gibt es jetzt eine Konfirmation. Und ach, gestern hat sie das gekocht. So, also auch dieser Teil war Teil deren Persönlichkeit und auch Teil deren Vision tatsächlich. Und bei mir war es dann ein Stück anders. Ich muss sagen, ich bin eben auch in dieser wirklich schwierigen Gesellschafterkonstellation groß geworden. Also ursprünglich, habe ich erzählt, war es meine Großmutter und ihr Bruder. Das war, glaube ich, toll. Das war einfach ein schönes Miteinander. Sie hat ihm 50% geschenkt, weil sie ihn nicht bezahlen konnte für seine Vertriebstätigkeit. Hat sie gesagt, naja, wenn die Firma mal was verdient, kriegst du halt die Hälfte. So hatte man dann eine 50-50-Konstellation. Und das ging in der ersten Generation super, in der zweiten hat es schon ein bisschen gehakt. Also meine Mutter und ihr Cousin ging schon. Die Familie lebte aber weit weg, hat dann die Vertriebstätigkeiten geleitet und übernommen. Ging schon, aber man ist schon sich ein bisschen aus dem Weg gegangen. Und irgendwann ging es dann halt nur noch über, wie viel Gewinn können wir denn ausschütten und wir bräuchten da mal. Und ich bin einfach in einer Familie groß geworden, wo auch für uns Kinder echt nie Zeit war. Die Haushaltshilfe war da und es war immer viel los. Wir waren super versorgt, aber es ging halt ums Geschäft. Und auf der anderen Seite musste man dann von dem, was man geschaffen hat, am Ende des Jahres hieß es, nee, wir können jetzt nicht den Anbau machen oder die neuen Maschinen kaufen, weil der Gesellschafter will eine Ausschüttung. Und in diesem Spannungsfeld bin ich groß geworden. Deswegen habe ich mich da, glaube ich, auch innerlich sehr distanziert, sehr bald. Und gemerkt, nee, ich kann so nicht. Ich will und kann so nicht. Und ich bin dann auch... ja, ich wurde schon ein bisschen von der Oma ein bisschen geschoben in die Richtung, nun lern doch mal was mit Textil und geh doch mal zur Textilfachschule und meine Ideen wären ganz andere gewesen. Aber dann habe ich das eben gemacht und dann habe ich hier mal ein bisschen mitgearbeitet. Es ist ja auch, man ist ja trotzdem eine große Identifikation damit. Man kennt die Menschen, ich bin ja hier auch groß geworden. Und dann habe ich das gemacht und habe aber sehr schnell für mich gemerkt, ich kann in so einer unguten und nicht integren Gesellschafterkonstellation kann ich nicht. Also das ist was mir zutiefst widerspricht. Und es war immer, der Streit wurde immer größer und größer und größer. Und ich habe dann sehr früh schon versucht zu deeskalieren und habe gesagt, können wir uns nicht mal alle zusammensetzen? Es ist ja doch Familie und es muss doch irgendwie gehen, aber es ist einfach nicht gelungen. Und dennoch hatte ich die Vision in mir, dieses Gut, diesen Wert dieser Unternehmung zu erhalten. Also weil ich ja gesehen habe, was hat die Oma aufgebaut, was hat die Mama aufgebaut, das ist es einfach wert, es zu erhalten. Hatte immer meinen großen Bruder an der Seite, der auch aus dem Hintergrund viel, ach, wir haben auch viel Konzepte geschrieben und Ideen hatten wir und ich war in der Firma, er war Betriebswirt und irgendwo anders dann später Geschäftsführer, aber wir hatten auch immer unsere eigene Vision von der Firma und wie wir das mal machen. Ich sah mich immer so in der zweiten Reihe, er war so der Risikofreudige, wäre ein toller Unternehmer gewesen und ich sah mich so in der zweiten Reihe, das ein bisschen regulieren, dass wir jetzt nicht zu risikolastig hier arbeiten. Ja, und dann ist er sehr überraschend mit Mitte 40 leider verstorben. Ich war in der Firma tätig und da war so für mich der innere Startschuss, wo ich gemerkt habe, jetzt gilt's, Verantwortung zu übernehmen. Also meine Eltern waren alt, die haben die Firma super gut geführt, aber eben, wie sie es halt auch schon 50 Jahre gemacht haben, haben das auch sehr gern gemacht und trotzdem konnte man zusehen, wie aus meiner Sicht, da ging es bei mir wie dem David, ich hatte auch ganz andere Ideen und ganz, das muss man doch ganz anders machen, die machen das ja auch bestimmt falsch und es geht viel besser. Also es hatte so zwei Seiten, ne? Natürlich stimmte es musste dringend modernisiert werden und auch es war viel Erhaltenswertes da. Also mein innerer Drang war wirklich, ich wollte dieses Wesen dieses Unternehmens weiterführen. Also ich hatte immer so ein Bild, so einmal durch meine Hände, alles ordnen, aufräumen, fair regeln, diese Gesellschaftersituation fair regeln und dann geht's weiter. Sonst überlebt das Unternehmen das nicht. Das war so meine Vision. Und damit bin ich gestartet. Als mein Bruder nicht mehr da war, habe ich gedacht, so jetzt, wie machen wir denn das denn? Und habe mich da, muss ich sagen, auch sehr gefunden. Weil ich habe es gern harmonisch, ich kann sehr diplomatisch sein, ich kann aber auch offen sprechen, Probleme thematisieren. Und dann habe ich einfach die Gesellschafter geschnappt und gesagt, jetzt müssen wir mal reden. Da gab es mittlerweile auch schon die dritte Generation, die gedanklich total weit weg waren, die hatten gar kein Interesse mehr an der Firma. Gab auch schon eine junge Frau, vierte Generation, die habe ich dann mit in die Firma geholt, habe gesagt, guck doch mal, hier kommt das Geld her, was jeden Monat bei euch ankommt und jedes Jahr, das wird hier verdient. Guck doch mal, vielleicht können wir das zusammen besser oder größer machen oder wie auch immer. Und das hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass das ging zu weit auseinander. Das Interesse war nicht mehr da. Die Firmenbeteiligung war halt ein nettes, passives Einkommen, aber mehr war es einfach nicht. Aber es ging relativ friedlich. Wir hatten dann auch tolle Unterstützung in Form von einer Mediatorin, die uns da ja gut beraten, gut unterstützt haben. Und so kam es dann 2012 dazu, dass die 50% der GmbH-Anteile gekauft wurden. Also ja, bedurfte es einiger neuer Konstellationen in der Firma. Aber zum wirklich fairen Preis, also es wurde eine Firmenbewertung gemacht und dann konnte ich diese 50% kaufen. Und somit war das Unternehmen wieder in der Ursprungsgründerfamilie. Und das war so im Nachhinein sehe ich jetzt, das war meine Mission und meine Aufgabe hier tatsächlich.
Das ist ja im Prinzip die Fortsetzung von den Frauen vorher, ja. Also da mutig zu sein, den Laden hier auch weiter zu tragen. Also wirklich Respekt, dass du das auch so proaktiv dann angegangen bist und den Mut auch hattest zu sagen, so, und dann übernehme ich jetzt das Ruder ohne Bruder, auch alleine.
Ja.
Ich glaube, wenn man zu zweit ist, das werdet ihr vielleicht auch bestätigen. Also bei uns ist das zumindest so, wenn man einfach jemanden hat, mit dem man nochmal sprechen kann. Bei uns ist jetzt auch noch mein Mann im Hintergrund, den wir dann auch hier und da nochmal fragen können. Und das erfordert schon, Mut, muss ich ehrlich sagen. Aber mich interessiert noch was. Du hast jetzt gesagt, du hättest ja gerne auch was anderes gemacht. Das interessiert jetzt natürlich mich auf alle Fälle. Was hättest du denn noch gemacht?
Also ich wäre, glaube ich, irgendwo im Tourismusbereich gelandet, weil ich immer schon wahnsinnig gern verreist bin und gern unterwegs war. Das wäre so, glaube ich, meins gewesen.
Bin ich so spannend. Also wir hatten ja schon im Vorgespräch eben so viele Parallelen bei uns gehabt. Ja? Aber meine Mama genau das gleiche. Einzelhandelskauffrau gelernt und sie wäre so gerne Reiseverkehrskauffrau, hieß das. Das hat sie immer gesagt. Ja? Genau das hätte sie auch.
Das ist verrückt.
Das fände ich heute noch.
Viele Parallelen.
Also... Ist ja Wahnsinn, was Suprema so für eine Entwicklung hingelegt hat. So. Und jetzt, David, wie ist das für dich jetzt so? Ich meine, dass da drei starke Frauen im Vor waren, haben wir jetzt, glaube ich, das wissen wir jetzt.
Ja.
Aber wie ist es jetzt für dich, da jetzt in diese großen Fußstapfen auch reinzutreten? Weil ich meine, es sind immerhin jetzt, du hast vorhin gesagt, 91 Jahre Geschichte. Es ist die vierte Generation. Würdest du sagen, es ist eher irgendwie so ein Statement, so ein solides Fundament, wo du sagen kannst, ja, da kann ich gut drauf aufbauen. Aber oder würdest du auch sagen, es ist eher irgendwie auch schon ein Stück weit eine ganz schöne Last, die man sich da auch auflädt?
Definitiv beides. Also hundertprozentig beides davon. Und hätte ich gewusst, nicht falsch verstehen, aber hätte ich gewusst, wie es wird, damals hätte ich es nicht gemacht. Und trotzdem bin ich wahnsinnig froh, es gemacht zu haben. Jetzt. Also ich bin ein bisschen blauäugig rein und ein bisschen überheblich vielleicht auch mit meinen 27 Jahren und dachte so, wie schwer kann es sein? Habe ich dann relativ schnell festgestellt, wie schwer es tatsächlich sein kann. Und mit den Jahren auch immer noch mal mehr den Respekt davor entwickelt, vor dem Mut und vor den Leistungen der vorangegangenen Generationen. Es ist ein großartiges Fundament. 91 Jahre Firmengeschichte mittlerweile. Ich hatte vorhin, als du gesagt hast, weiß nicht mehr, was das Thema war, da hatte ich so den Impuls zu sagen, jede Generation hat es der anderen erst möglich gemacht, es weiterzuführen. Jede auf ihre eigene Art und Weise. Also jede Generation ganz anders. Aber alle haben es ermöglicht, der nächsten Generation weiterzumachen. Und dafür bin ich schon auch im Speziellen dir, aber eigentlich euch allen dreien und alle, die da mitgewirkt haben, sehr dankbar. Weil das ist ein wahnsinniges Geschenk. Es kann auch manchmal eine Bürde sein, keine Frage. Aber es ist ein riesiges Geschenk, das ich jetzt annehmen durfte. Ich habe es mir auch ausgesucht. Habe ich niemand gezwungen. Ich habe mir das wirklich ausgesucht. Und ja, kann viel davon zehren. Und könnte es nicht ohne die ganze Vorarbeit. Gleichzeitig muss man natürlich auch manche Dinge verändern. Also ich glaube, das, was uns 90 Jahre erfolgreich gemacht hat, war 90 Jahre Veränderung. Also wir machen nicht mehr das, was wir vor 90 Jahren gemacht haben, aber auch nicht mehr das, was wir vor 60 gemacht haben, auch nicht was vor 30. Also wir haben es mal durchgesprochen, es hat sich alle 30 Jahre ungefähr, jede Generation, der Kern der Firma schon gewandelt. Also
was steht jetzt bei dir an?
Ja, das ist die gute Frage. das ist jetzt tatsächlich die gute Frage. Also es ist meine Ausrichtung, die wir sehr klar haben, ist so ein bisschen das Thema Back to the Roots. Also wieder Ausrichtung an dem Thema Pflege und Krankenpflege. Ein bisschen moderner, aber vor allem an den Menschen ausgerichtet. Also was ich jetzt gerade vorhabe, wo wir gerade da sind, wo übermorgen zum allerersten Mal was online geht, nämlich unsere neue Website, die konsequent an den Endkunden, an den Menschen ausgerichtet ist. Wir waren 90 Jahre Hersteller und Händler für B2B. Wir werden jetzt wieder, und es scheint kleiner, als es, glaube ich, ist in dem Gesamten, in den direkten Endkundenverkauf gehen, aber nicht um des Verkaufens willen, sondern um der Beratung und um der Begleitung der Menschen in diesen Situationen willen. Also ich glaube, es ist aber wichtig zu sagen, worum geht es denn? Wir stellen keine Produkte für Sanitätshäuser oder Apotheken her. Wir stellen Produkte für Menschen her. Menschen, die inkontinent sind, Menschen, die einen Pflegebedarf haben, Menschen mit Demenz und geben denen so ein Stück Würde und ein Stück Lebensqualität zurück. Und Michaela, die ist bei uns am Telefon sitzt, die kriegt diese Geschichten jeden Tag mit und erzählt mir oft genug davon. Und das ist für mich so der Purpose dessen, warum wir das machen. Und da will ich wieder mehr Ausrichtung hingeben. Zu sagen, wie schaffen wir es, Menschen wirklich Lebensqualität und Würde und Leichtigkeit zurückzugeben, trotz vielleicht kleinerer Einschränkungen oder größerer Einschränkungen, aber ja, einfach wieder Teilhabe auch zu ermöglichen. Und diese Ausrichtung ist, glaube ich, meine Aufgabe, und ich glaube, es lässt sich in vielleicht nochmal 30 Jahren besser bewerten, rückblickend, was es denn tatsächlich war. Also ich glaube, zu Beginn dessen war den wenigsten klar, was passiert die nächsten 30 Jahre. Retrospektiv ist das alles ein bisschen leichter. Wir werden sehen. Das Schöne ist, dass du, Ina, weil man die Offenheit hast, dass ich es gestalten darf, und ich auch schauen darf, wo der Weg mich und uns hinführt. Ich glaube, die Offenheit braucht es, aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich die bekomme von dir.
Ich finde, ihr seid auch so ein ganz tolles Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Also wie das von einer in die nächste Generation weitergetragen werden kann. Und wenn ich euch so zuhöre und wenn man über eure Werte spricht, dann sind jetzt bei mir in dem Gespräch zwei Sachen. Das eine ist ein ganz großer Wert, Frieden, ja. Das ist euch ganz wichtig. Und du hast eben ja auch nochmal gesagt, Ina, Harmonie. Also dir ist es ganz wichtig, dass hier so eine Harmonie ist. Das ist jetzt bei mir angekommen. Ergänzt es, bestätigt es. Aber sind das zwei ganz fundamentale Werte, die jetzt auch über 90 Jahre hier kultiviert wurden oder die ihr, das wäre jetzt eher so die Frage an dich, David, wo du sagst, da möchtest du auch weitergehen. Das ist ja jetzt nur mein Eindruck aus unserem Gespräch hier. Aber was genau sind das für Werte? Also auch vielleicht die ja so hadern da draußen und kann man ja nicht mal an die nächste Generation weitergeben, sind ja so viel Krisen und also ihr seid ja genau das Gegenbeispiel dafür. Ihr wart alle mutig, ihr habt gesagt, so, ich nehme diese Aufgabe an, ich übernehme das jetzt von meiner Mutter, auch wenn ich vielleicht lieber die Reiseverkehrskauffrau geworden wäre, ja, aber du hast es nicht gemacht, du hast dich für den Familienbetrieb entschieden, mit den ganzen Tätigkeiten und Gesellschafter und so weiter. Also, welche Werte nehmt ihr aus 90 Jahren mit für jetzt? Ich meine, wir wissen alle nicht, wie die Welt übermorgen ausschaut. Das ist keine Ahnung, aber ihr seid zumindest nicht diejenigen, die sagen, naja, wir wissen es nicht, also machen wir nichts. Sondern ihr seid ja genau diejenigen, die sagen, wir verändern das.
Darf ich oder willst du?
Ja, mach.
Ich finde, es ein wichtiger Punkt zu sagen, eben nicht, trotz der ganzen Krisen, also nochmal, es ging genau der Punkt zu sagen, trotz der ganzen Krisen dann erst recht was übernehmen, was weitermachen. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, welche Werte es für mich sind. Es ist eigentlich das Thema Verantwortung übernehmen, das trifft uns, glaube ich, beide. Du nickst schon neben mir. Erstmal für sich selbst und bei sich selber anfangen. Ich glaube, da beginnt auch jede Veränderung bei uns selbst und Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Dann aber auch für dieses Unternehmen und für all die Menschen, denen wir hier auch ich will nicht sagen ein zweites Zuhause, aber ein Ort der Sicherheit auch geben, trotz der ganzen Krisen. Und aber auch für die Gesellschaft. Also wirklich dieses gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens und einer Unternehmerfamilie, das finde ich wahnsinnig wichtig, das auch weiterzutragen und weiterzuleben. Also ich sehe mich schon hier auch in der Verantwortung. Ich habe hier die Möglichkeit, mit 65 tollen Menschen was gestalten zu dürfen, aber es ist auch eine Verantwortung, das für die Gesellschaft zu gestalten. Also der Wert Verantwortung ist für mich auch ein ganz großer, zu sagen, wir müssen alle zusammen was tun. Ansonsten werden die Krisen auch nicht besser. Und jeder muss da erstmal bei sich anfangen. Das wäre so mein Platz 1 und so vielleicht ein bisschen der Gegenpol dazu, der das aber gut ergänzt, ist das Thema Menschlichkeit. Also da denke ich oft an meine Uroma, die einerseits Produkte und Artikel für Menschen hergestellt hat, die einfach wichtig waren, aber auch dieses menschliche Unternehmertum. Und ich denke oft an die Oma, die saß sehr oft im Nähsaal hinten und hat gequatscht und kannte wirklich jedes Kochrezept und was gab es gestern zu essen und von allen bewundernswert. Und so bin ich gar nicht. Und trotzdem hat das gibt mir das auch was mit zu sagen, okay, auch das ist wertvoll. Ich lebe das vielleicht ganz anders aus. Und ich lebe das hier in der Firma auch ganz anders. Manchmal tauschen wir auch Rezepte aus, ist auch nett, aber also ja, dieses Verantwortung und Menschlichkeit und das beides, das aber zu verbinden. Und ich glaube, damit lassen sich auch viele Krisen besser handeln, wenn wir es als Gesellschaft schaffen, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen. Wir müssen es ja nicht alleine machen. Ich muss es auch nicht alleine machen. Ich könnte es auch nicht alleine. Niemand hier muss alleine und niemand hier kann alleine. Aber das Schöne ist, dass wir es zusammen machen können unter einem Dach und für eine gemeinsame Sache. Und das ist für mich das, was Unternehmertum ausmacht, aber was auch gesellschaftliches Zusammenleben und gesellschaftliche Entwicklung ausmacht, wenn wir das so tun.
Ja, ja. Dem kann ich nur zustimmen. Magst du noch was ergänzen?
Ich hätte das Gleiche gewählt. Also du hast vorhin gesagt Harmonie. Ich habe gemerkt, mein eigenes Harmoniebedürfnis steht mir auch schon manchmal im Weg, weil Verantwortung und Harmonie passt leider nicht unbedingt zusammen. Und das sehe ich jetzt, da schließt sich für mich so ein schöner Kreis jetzt. David kann das. David ist genauso groß geworden wie ich auch. Und da kann man echt nur Danke an alle sagen. Ja. Und Verantwortung in diesem Unternehmertum. wir sind eine Unternehmerfamilie, das ist ein großes Privileg, aber es ist einfach auch eine große Verantwortung. Und die gilt zu übernehmen oder sich eben rauszuhalten. So ja. Glaube ich, haben wir das alle mitbekommen. Und David hat da eine für mich unglaubliche Fähigkeit, es die Dinge wirklich zu versachlichen, sehr wertfrei, objektiv zu sehen, zu bewerten. Fängt immer an, bei sich selbst erstmal zu gucken. Also vielleicht lassen wir mal die ersten paar Wochen, Monate weg. Da gab es wirklich so eine, ja, ich bin jung und kann das alles. Was ich genauso kenne, ging mir ebenso.
Ich finde das super. Es gefällt mir so an der Jugend. Das mag ich.
Ja, und das
sonst hätte ich auch vieles nicht gemacht.
Es muss doch auch Spaß machen. Und die Erkenntnisse kommen schon. Und ich habe mir manchmal auf die Zunge gebissen und dachte so, oh, das macht er jetzt nicht wirklich.
Dass du mich das hast machen lassen. Ja. Respekt dafür. Ich hätte, glaube ich, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen manchmal, aber danke
Wollt ihr verraten, was ist es? Oder lass mal das.
Diverses. Ich hab's, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich was Konkretes hatte, aber es waren so Hauruck-Entscheidungen von, na, dann machen wir das jetzt halt anders. Dann strukturelle Veränderungen im Personal, klar, ist ja sinnvoll. Und ich habe gesagt, dann machen wir das jetzt an Tag 3. Und du hast ausgehalten.
Ja,
und meine Menschen, Mitarbeitenden haben mir dann sehr schnell gezeigt, dass es hier vielleicht ein bisschen anders läuft. Aber es war, glaube ich, das bessere Learning, als von dir zu hören, nee, du darfst nicht, weil dann hätte ich offen gesprochen auch gesagt, dann halt nicht.
Genau.
Und das wollten wir beide nicht.
Nee. Und die Erfahrung habe ich auch selber gemacht. Immer dieses, kannst doch so nicht machen und nee, abgelehnt. Also mein Stiefvater war das sehr rigoros. Der wurde einmal laut und ich wurde dann ganz leise und habe es dann nicht gemacht. Und insofern, ich glaube, ich habe es schon abgewogen und auch mal ein Veto eingelegt, ganz vorsichtig. Aber ich dachte, lass es ihn doch sich selber regulieren. Das wird schon. Das wird schon. Und so ging der Weg auch. Und das fand ich von Anfang an ein tolles Miteinander. Also wir haben erstmal Rahmenbedingungen abgesteckt. Ja. Und dann hat sich das so entwickelt, Stück für Stück tatsächlich.
Wie läuft das bei euch so hinter den Kulissen ab? Also bei uns müssen wir ja zu unserer Schande gestehen, dass auch manche Absprachen so mal beim Abspülen getroffen werden. Gibt es das bei euch auch?
Ja. Ich glaube, die privaten Sachen werden der Firmenabsprachen getroffen.
Ja, also, oder so rum.
Es ist eher so ein, ich habe hier 3 Firmenthemen und wie geht's dir eigentlich so? Nein, ganz so ist nicht. Also ich glaube, es hat sich eingegroovt, aber also wir telefonieren im Schnitt bestimmt alle 2-3 Tage und mindestens ein Thema davon ist irgendein berufliches. Wobei es hat sich sehr verändert. Also es sind jetzt 3 oder 4 Jahre, es hat sich sehr verändert. Ich glaube, du kannst das gut so ein bisschen nachzeichnen, wie das so ist.
Ja, also Absprachen werden natürlich auch zwischen Tür und Angel getroffen. Wir sind uns dann auch sehr schnell einig und haben jetzt gelernt, wir haben es wirklich gelernt, so lange zu sprechen. Also manchmal verstehen wir nichts voneinander. Also wirklich, da ist größere Kluft an Verständnis könnte gar nicht da sein. Und dann wären wir auch beide ein bisschen ungehalten, weil so sind wir dann manchmal und könnten auch einfach mal den Hörer auflegen oder gehen.
Aber wir wären nie laut. Also das ist nie im Bösen. Nee. Ich glaube, das ist dann so Frust auf beiden Frust, Seiten von, richtig. Warum verstehst du mich jetzt nicht? Ist doch logisch. Und da sind wir uns beide einfach sehr ähnlich. Genau. Und das trifft sich dann. Aber
und da haben wir einfach gelernt, wir sprechen jetzt weiter. Wir bleiben da dran und sprechen, sprechen, sprechen und irgendwann löst sich's. Und dann sind wir auch sehr, sehr konstruktiv und sehr haben auch dann wirklich gute Ideen. Insofern, ja, gibt es dann Absprachen. Aber die ersten Absprachen haben wir schriftlich niedergelegt. Wo darf ich ein Veto einlegen? Wo darf ich widersprechen? Wo darf ich mich einmischen? Und ich habe es mit einem inneren Lächeln gemacht, weil ich wusste, es ist so wichtig für ihn, weil ich es eben ganz anders erfahren habe. Ich wusste, es ist wichtig, diese Entscheidungsgewalt auch einfach zu haben. Ja.
Und wir mussten niemals davon Gebrauch machen, weil genau. Ich glaube, es war eher so ein psychologisches von, okay, ich darf jetzt auch Entscheidung treffen, weil dafür bin ich ja da.
Musste es nicht so machen, wie es die Mama jetzt will. Ja. Ne?
Sonst hätte ich es auch nicht gemacht und das war uns beiden klar.
Ja.
Das
war mir schon sehr wichtig, dass er die Freude behält und dranbleibt im Rahmen dessen. Also zwischendurch habe ich schon gemerkt, wenn es das jetzt tatsächlich nicht ist, ja gut, dann auch da loslassen und dann suchen wir eine neue Lösung. Ich bin jetzt aber sehr froh, dass du an dem Punkt bist, wo du sagst, es fehlt dir, wenn du nicht hier bist.
Ja, ich auch. Ich, toll. Es ist, ich auch. Tut auch mir besser und es zieht weniger Energie, immer dieser Hin und Her und innere Kampf von kann ich das, will ich das, wo will ich sein, wo will ich leben, was will ich überhaupt? Das nimmt schon auch Kapazität weg und jetzt ist es sehr, sehr ruhig in mir. Drumherum ist genug los, kann man die Energie da reinstecken. Aber es war ein langer Prozess, aber ich bin da auch sehr dankbar, ob deine Begleitung und auch immer, ob der Offenheit zu sagen, wenn nicht, dann nicht. Sag's einfach. Und ich glaube, ich habe das 5-mal gesagt und trotzdem wieder gemacht und irgendwie kamen wir immer wieder an den Punkt. Ja, aber jetzt ist so ein bisschen ruhiger, klarer. Ich bin klarer in den Dingen und ich glaube, das weiß ich nicht, aber gibt vielleicht auch dir ein bisschen Ruhe und Klarheit und Entspannung innerliche.
Absolut.
Weil es ja auch trotzdem eine Doppelrolle ist, die du immer hast. Du bist Geschäftsführerin, Gesellschafterin und meine Mutter.
Mhm.
Und
was ist die schwierigste Rolle davon?
Das ist eine ganz gute Frage. Die schwierigste Rolle?
Ich hätte eine Antwort.
Ich denkst auch. Du?
Ich glaube, die Mutter in dem Fall, weil sie das Geschäft, also weil sie das auch, wie es mir sonst mit all dem geht, aushalten muss. Ich glaube, du hast weniger Themen mit mir als Geschäftsführer, als weiß ich nicht.
Diese
wenn du
auch
sagst.
Nein, das stimmt.
Also weißt du, wie ich es meine? So,
Ja, das stimmt, dieser Konflikt, ne? Weil das Mutterherz steht natürlich immer drüber und ich sehe sofort, wenn es ihm nicht gut geht und will aber manche Probleme auch gar nicht mehr wissen, weil mir das dann wieder nicht gut tut. Also das dann bei ihm zu lassen und zu sehen, das ist jetzt anstrengend und stressig und die wirtschaftliche Zeit ist echt nicht gut gerade. Das ist tatsächlich das Schwerste, dieser Konflikt. Ja. Also die Mutter würde manchmal sagen, komm, lass doch den Kram jetzt hier und schau, was dir gut tut und was dir Spaß macht.
Tut sie auch. Und gleichzeitig tut mir das auch gut, das zu hören in dem Moment. Zu sagen, okay, da ist das, diese Offenheit wäre da zu sagen, es ist okay, denn wenn es bei dir nicht geht und dir nicht gut geht, dann mach's nicht. Also es war eine lange Zeit, wir sprechen dazu drüber, als wäre es so. Das ist wirklich vergangen.
Ja.
Und nicht mehr das Thema und das ist schön, einfach weil es entspannter ist und nicht mehr Thema. Spiegelt aber auch die Entwicklung wieder, die es halt gebraucht hat. Also hättest du es mir sofort aus den Händen genommen und alles wäre gut gewesen, hätte ich auch nicht dran wachsen können. Und wäre ich auch nicht jetzt an dem Punkt, sondern wäre ich, keine Ahnung, wahrscheinlich im IT-Startup in Berlin, wäre auch nett. Aber mittlerweile bin ich sehr dankbar, dass ich es nicht bin. Dass ich das mal sage, aber ja, das ist so. Das ist wirklich so.
Sehr schön. Also schön, euch beiden hier so zuzuhören. Also wir kriegen, oder insbesondere ich, ich weiß nicht, hast du die Frage auch schon mal bekommen, aber ich bekomme ganz oft die Frage gestellt, wie kannst du mit deinem Sohn zusammenarbeiten? Ja, und als ich euch eben so zugehört habe, habe ich noch so die nächste Frage gleich. Gibt es in Anführungsstrichen ein Patentrezept? Also ich glaube auch, vielleicht ist das aber auch eine weibliche Stärke. Ich sage jetzt ganz bewusst weibliche Stärke. Wenn ich dir auch zuhöre, war das ja mit deinem Stiefvater auch anders. Ja, so klare Ansagen machen. Und ich erlebe das auch oft so bei Vätern und Söhnen, ja, dass das manchmal gar nicht funktioniert. Ja, das fängt schon an, wenn es dann mal für die Mathe-Schularbeit lernen ist und so weiter, ja, dass da schon Geschrei ist. Also bei uns ist es auch, glaube ich, ähnlich, ne? Dass je länger wir zusammenarbeiten, umso einfacher wird es tatsächlich. Ja. Ja, jeder hat so seine Stärken. Man kennt die Stärken mittlerweile auch. Und ich habe so das Gefühl, man muss über diesen Zeitraum, dieses Lernen, dass die Kinder jetzt auch mit uns was lernen. Also du nickst, vielen Dank dafür. Ja, aber das, ich habe mir am Anfang ja auch keine Gedanken gemacht, mit meinem Sohn zusammenzuarbeiten. Ganz normal, wie mit jedem anderen auch. Ja? Aber es ist eben nicht normal, weil mit dem Sohn soll es ja besonders gut werden. Aber diese Fehler einfach auch stehen zu lassen und zu sagen, so wie wenn die früher Fahrradfahren gelernt haben und sind da x-mal hingefallen, auch hier zu sagen, okay, mach deine Fehler und wir lernen beide daraus. Also auch ich, ja, darf auch dieses Loslassen.
Ja.
Und die Kinder einfach mal machen lassen. Also alles, was du gesagt hast, kann ich im Prinzip unterstreichen. Ja, aber was würdest du sagen, was ist jetzt so aus deiner Erfahrung, ihr seid ja ein bisschen länger schon zusammen als wir zwei jetzt, was ist so ganz wichtig, wenn Mütter und Söhne zusammenarbeiten?
Also ich glaube, sich von Anfang an wirklich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, seine Rolle zu definieren, diese Mutterrolle, dieses Mutter-Sohn-Denken auch ein Stück abzulegen, zu sehen, ich habe jetzt da einen Partner in der Firma, den muss ich auch so behandeln. Natürlich bleibt es mein Kind und ist in meinem Herzen. Und dennoch sitzt er jetzt hier nicht als mein Sohn, uneingeschränkt. Und eben die Arbeit an sich selbst. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Ne? Eigene Bedürfnisse, eigene Machtansprüche, eigenes, ja, ich habe doch viel mehr Erfahrung, ich kann es doch viel besser. Was kannst du denn schon? Ich habe dir schließlich auch das und das beigebracht und da habe ich dich doch begleitet. So, eigene Wünsche, Vorstellungen. Ja, es ist ja auch toll, ne? Ich meine, ich sehe dich seit wir zusammen arbeiten, 20 Mal öfter als vorher. Also David ist mit gerade mal 17 ausgezogen, hat angefangen zu studieren. Weg war er. Ne? Ich habe dann gesagt, zum Ausziehen gehört auch Wäsche waschen. Ja, sei ihm wohl bewusst. Also ich wollte ihn gerne halten, ist nicht gelungen. Jetzt
konnte ich gut Wäsche waschen.
Ja, und gut kochen.
Ja.
Also auch da zu sehen, ach, wie subtil, was macht man da so subtil, da halte ich ihn jetzt, ach, das erfüllt wäre mein eigenes Bedürfnis. Also ich glaube, solche innere Arbeit ist enorm wichtig.
Also das ist schön, dass du das sagst, denn das hatte ich am Anfang auch so ein bisschen gehabt, weiß ich auch nicht, ob ich das jemals erzählt habe, aber so dieses...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, jetzt bist du gespannt, was kommt, ne? Fast schon so mit einem schlechten Gewissen, ne? Weil wir haben ja so gemeinsam angefangen, auch Seminare zu geben und manchmal habe ich gedacht, jetzt sagt er, das ist eigentlich mein Part, ja, das will ich eigentlich so gerne sagen, so ungefähr. Und dann hat er das aber auch richtig gut gemacht und... Aber scheinbar, wenn ich dir auch zuhöre, gehört das auch dazu. Und also ich habe auch so gemerkt, je mehr der Henry sich auch gefunden hat mit seinem Studium und mit seiner Expertise, dass das einfach Spaß macht. Also dass ich jetzt auch wirklich draußen bin aus dem Ding, ich muss dem erklären, wie die Welt geht. Ja, weil er erklärt mir jetzt seine Welt und Betriebswirtschaft ist eben sein Ding und das finde ich jetzt so schön, dass man wirklich partnerschaftlich jetzt zusammen unterwegs ist und einfach von den Kindern auch lernen kann. Deswegen habe ich vorhin auch zu dir gesagt, David, ja, ich finde das so klasse, wenn die Jugend kommt mit ihrem Sturm und Drang und die will alles so anders machen, ja, und dann selber merkt, du hast so schön vorhin gesagt, ja, die Mitarbeiter haben mich dann so ausgebremst und haben gezeigt, also hier, das hippe Berlin hat im Bad Berneck, wo alles hier ein bisschen anders läuft, hat hier schon Grenzen. Aber ich finde es aber auch schön, auch gerade für jetzt eure Generation, die dann auch zu akzeptieren, weil es gibt ja auch viele junge Leute, hätte ja auch der ein oder andere sagen können, ey, weißt du was, hier in deinem verschlafenen Bad Berneck, ich gehe zurück ins hippe Berlin. Ja?
Das habe ich ja lang genug gesagt. Also das war ja genau der innere Kampf. Mhm. Und genau dieses, ich passe hier überhaupt nicht in diese Welt rein. Und sie sind auch so alle so anders als ich. Also ja, genau so war es. Und ich glaube, es hat sich einfach einspielen müssen, von wie viel nehme ich denn aus dem hippen, coolen Berlin mit, weil auch da ist nicht alles schlecht. Aber wo lasse ich es auch einfach mal sein, mal laufen und die Dinge sein, wie sie sind, war nicht nur ein berufliches Learning, sondern auch ein persönliches, sehr großes, zu sagen, okay, es ist anders, das heißt nicht, dass es schlechter ist. Ja, das haben wir die Mitarbeitenden gar nicht im Bösen, aber einfach in Rigidität und es bleibt also halt einfach weiterzumachen, sehr deutlich gezeigt. Und irgendwann merkt man ja auch zu sagen, ist es gerade wirklich so wichtig, seinen Gedanken durchzudrücken und durchzusetzen, bloß weil man denkt, das ist der Beste, ist es denn wirklich, also man hinterfragt sich dann und hat dann auch gute Erkenntnisse von, vielleicht ist es doch anders. wahrscheinlich ist es doch anders, als man denkt. Ja.
Jetzt wollen wir mal so langsam Richtung den Bogen mal so wieder, wieder spannen, Richtung Ende kommen. Die Fragen, oder beziehungsweise die Frage, die stellen wir allen Gästen, die bei uns im Podcast sind, und die ist eigentlich recht simpel. Woran erkennt ihr ein starkes Team?
Also spontan würde ich sagen, an dem Vertrauen, was sich zeigt, und zwar an dem, wie gehen sie miteinander um? Gibt es da Unterschiede? Ist da spürbar, dass einer was zurückhält, oder darf da wirklich alles gesagt werden und sein? Und ja, in allen Richtungen. An dem Miteinander.
Ich wollte es auch sagen. Mist. Ja, also was sofort kam, war das Thema Vertrauen und ein Gefühl der Vertrautheit miteinander. Aber ich glaube, wenn das Gefühl da ist, dann ist auch die Offenheit da, Dinge anzusprechen, die Offenheit da, sich bei sich selber auch mal Themen zu suchen und nicht nur bei den anderen. Und die aber auch zu teilen und besprechbar zu machen. Und ich glaube, ein gutes Team ist dann gut, wenn da wenig Ego ist. Also jeder darf da sein als ganzer Mensch und mit allen Aspekten, absolut. Aber ich glaube, wenn es allen Teammitgliedern um die Sache und um das Team geht, dann ist es ein gutes Team und weniger Ego tut da viel Gutes. So nehme ich es wahr und so versuche ich auch ein bisschen die Teams hier aufzubauen. Und es macht auch mehr Spaß, so zu arbeiten, weil alle Bock auf die gleiche Sache haben und keiner ist sich zu schade für irgendwas. So. Sondern alle sagen, let's go, lass uns das zusammen machen, und das ist toll. Und das, ja, so möchte ich arbeiten, und das ist für mich ein gutes Team.
Sehr schön. Das war ein sehr schönes Gespräch hier zu viert. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, auch mal so eine andere Seite zu sehen, wie das andere Mutter-Sohn-Duos so machen. Ja. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Parallelen gibt überall.
Wo erkennt ihr euch denn so ein bisschen wieder? Oder hattet ihr so in dem Gespräch jetzt auch so ein paar Aspekte, wo ihr sagt, ah ja, Mensch, und da so ein Impuls? Also, wir haben jetzt viel gesprochen, wir haben auch viel, viel Gedanken gehabt, aber ihr habt schon, sah schon auch Nicken da ab und zu. Auch spannend, mal so kurz die andere Seite zu hören, von was waren euch so Impulse?
Also ich habe eben noch, Ina, als du gesagt hast, so dieses Mama und Sohn sein, dann ist bei mir auch so gekommen. Also ich glaube, wenn wir jetzt so zusammenarbeiten, also Henry war ja auch nach dem Abi sofort weg, ist ausgezogen, war ganz furchtbar für mich. Ja, also ich habe dem wirklich hinterher geweint. Es sind viele Tränen geflossen, und jetzt war er lange weg gewesen, jetzt ist er wieder zu Hause. Wir arbeiten intensiver zusammen, und das wirklich auch ein Stück weit zu trennen. Also wenn wir beruflich über irgendwas reden, aber Haushalt, wenn er seine Sachen nicht macht, bin ich genervt. Ja? Und das auch zu benennen oder auch mal hier zu sagen, häng jetzt seine Wäsche auf, räum weg oder wie auch immer. Ja? Also das sind so zwei ganz unterschiedliche Sachen, die ganz klar zu haben für mich. Das merke ich, dass das richtig gut ist. Also dieser Mama-Job ist Mama, und da darf ich sagen, was mir vielleicht zu Hause nicht passt für die Zeit, die er jetzt zu Hause ist. Und auf der anderen Seite aber dieses Berufliche, also ich habe so ein Motto, um deine Frage jetzt mal zu beantworten, und das ist mein Erziehungsmotto, und in überall, wo ich bin, wissen alle gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt. Ich glaube, es haben meine Kinder mit der Milchflasche aufgezogen. Ja. Und ich glaube, wir haben alle den gleichen Wert. Ja, bei euch ist es so dieses Vertrauen, was ihr sagt. Ja. Aber wir haben eben nicht die gleiche Berechtigung. Und wenn wir beruflich zusammen sind, dann haben wir auch die gleiche Berechtigung. Aber als Mama, finde ich, habe ich nochmal so eine andere Berechtigung. Aber wir haben trotzdem den gleichen Wert. Ich habe das den Kindern immer so erklärt. Also wir haben alle den gleichen Wert, aber ich bestimme, wann der Fernseher ausgemacht wird. Fanden die nicht toll, aber das ist so mein Klassikerbeispiel, ja. Und das versuche ich mit allen Menschen irgendwie, ist vollkommen egal. Und auch, ja, mit Mitarbeitern, glaube ich, ist das auch ein ganz guter Ansatz. Also, dass man sagt, das ist egal, wer hier für was zuständig ist. Du hast eben gesagt, an der Sache gemeinsam arbeiten. Ja. Aber trotzdem bist du vielleicht derjenige, der die Konten im Blick hat, der die Firma die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10 Jahre ausrichtet. Und deswegen hast du einfach eine andere Berechtigung. Aber trotzdem nicht mehr wert als all die, die hier arbeiten. Also, das ist das, was jetzt mir noch so durch den Kopf ging. Weiß nicht, ob du noch was ergänzen magst.
Ja, ist schon so. Am Anfang muss man sich so ein bisschen die Hörner abstoßen. Hm. Und mal gucken, was kann eigentlich der andere und was kann man eigentlich selber gut. Und dann groovt sich das, glaube ich, ganz gut ein. Und dann spielt das, glaube ich, gar nicht mehr so eine große Rolle, ob das jetzt eine familiäre Konstellation ist oder ob das jetzt auch mit einem ganz normalen anderen Arbeitskollegen oder Geschäftspartner wäre. Bis man dann so ein bisschen weiß, was kann jeder und Verantwortungen klar sind und das machst du und das mache ich und bevor irgendwas nochmal irgendwo rausgeschickt wird oder veröffentlicht wird, checkt man das nochmal gegen und holt sich die Zweitmeinung, aber das ist schon ein Prozess, wo man sich erstmal ein bisschen aneinander auch reiben muss. Glaube ich auch schon.
Und was ich auch total cool finde, also ich bin ja von Hause aus eine Biologin und ich finde, dass jetzt mal unsere Grundstruktur, ja, also dass ein Mann und eine Frau zusammenarbeiten, finde ich schon mal sehr, sehr wertvoll, weil wir einfach unterschiedlich ticken. Und auch dieses Junge und Alte, das finde ich auch so wertvoll, ja. Und diese Konstellation, wenn die wirklich gleichberechtigt, gleichwertig nebeneinander arbeiten, dann finde ich, ist das eigentlich die beste Kombination überhaupt, ja. Dass wir quasi, also ich sage jetzt mal nur von unserer Biologie her, ja, dass wir da alle Zugänge haben. Und das finde ich ist auch besonders, was ich auch sehr schätze in der Zusammenarbeit. Weil, also wenn ich sehe, wie du manchmal Dinge durchdenkst, wie du die angehst, ja, wo ich auch sagen würde, nee, um Himmels Willen, da bin ich jetzt auch gar nicht so mutig, da bin ich eigentlich eher ängstlich und du so, pff, so, mir wurscht, machen wir jetzt so gefühlt, ja, wo ich mir denke, wow, okay, mach mal. Ja. Und ja. Das finde ich auch noch, gerade in dieser Mutter-Sohn-Konstellation, ja. Ist wahrscheinlich bei Vätern und Töchtern ähnlich, ja. Und aber wir decken 2 Generationen ab. Ja. Das heißt, wir ticken schon mal da unterschiedlich, weil wir in unterschiedlichen Zeiten groß geworden sind. Und auch diese Konstellation, ein Mann und eine Frau, die zusammen sich das teilen. Also da gibt es, glaube ich, die ein oder andere Rivalität einfach auch nicht durch die Konstellation.
Mhm. Schöner Aspekt. Mhm. Sehr schön.
Ja, und ich glaube auch, dass das dass nicht so dieses, oder dass auch Suprema jetzt nicht als das klassisch patriarchische Familienunternehmen geführt wurde, sondern auch 3 Generationen von Frauen geführt wurde, gibt dem Ganzen eine andere Haltung und eine andere Art und Weise der Führung. Und das finde ich sehr wertvoll und hoffe, das auch trotz als Mann so weiterführen zu können. Weil ich glaube, da gibt es viele andere Familienunternehmen, die sehr patriarchisch im negativen konnotierten Sinne geführt werden. Und ich glaube, das tut vielem und auch einer Nachfolge nicht gut. Und ich glaube, das ist bei uns schon anders. Und ich glaube, es ist auch anders, das von Mutter zu Sohn übergeben zu bekommen. Und ich hoffe, ich kann es auch mal gut machen irgendwann. Aber ja, way to go bis dahin.
Bin ich mir sicher, dass du das hinkriegst.
Das glaube ich auch. So viele gute Modelle, die da einen Weg schon bereitet haben. Ja, ich glaube, dann sind wir am Ende heute angekommen.
Ja, es war eine Geschichte, die uns irgendwie gezeigt hat, wie aus Notwendigkeit Stärke wird und wie daraus auch was entsteht, was Generationen verbindet. Und vielleicht ist ja die eigentliche Transformation, über die wir heute auch gesprochen haben, nicht die Systeme, nicht die Prozesse, sondern eigentlich ja die Menschen, die die Verantwortung übernehmen. Und manchmal, glaube ich, dürfen wir auch Dinge in der 4. Generation oder in der 9. Generation neu lernen, die in der 1. schon selbstverständlich waren.
Ich arbeite jeden Tag daran, weiterzulernen, weil ich glaube, das ist das ist das, was es ausmacht. Und den Älteren und Alten zu lernen, welche Generation auch immer, kann nur gut sein. Absolut. Danke euch fürs Gespräch. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es ist schön, das immer wieder teilen zu können. Es ist auch schön, das mit dir gemeinsam teilen zu können.
Ja,
das ist, finde ich, eine sehr schöne Dynamik. Und auch wir haben immer mal wieder Aspekte, wo ich denke, ach, Mensch, das, auch neue Geschichten, wo ich denke, ach, das wusste ich noch gar nicht. Aber das ist cool. Also es macht Spaß. Danke für das Format. Das ist wirklich schön.
Wir danken euch auf alle Fälle, dass ihr mitgemacht habt. Und ich bin gespannt, wo wir dann in 10 Jahren, 20 Jahren, wo auch immer sind.
Wir sprechen uns vorher, glaube ich, nochmal.
Ich glaube auch. Und jetzt erzähle ich noch eine ganz kurze Geschichte zum Abschluss. Können wir auch rausschneiden. Ich habe heute Morgen mit meinen Morgenfrauen erzählt, also ich treffe mich ja immer in der Früh online mit anderen Unternehmerinnen, und dann habe ich erzählt, dass ich heute halt zu euch zum Podcast fahre. Und weißt du, was ich richtig cool fand? In der Vorbereitung war ich auf eurer Homepage, und diese Rutschsocken fand ich so cool, weil ich habe beim Yoga im Winter immer kalte Füße, und es gibt schon welche, aber ich habe noch nicht die wirklich richtig guten gefunden, und ich werde, wenn euer Online-Shop jetzt offen aufmacht, werde ich mir ein paar dieser Rutschsocken auf alle Fälle bestellen. Das wollte ich dir unbedingt noch erzählen.
Ich glaube, das kriegen wir gut hin. Ja. Weißt du schon, welche Farbe du willst?
Was meinst du?
Weißt du, welche Farbe du möchtest?
Ach, ich glaube, ich nehme dunkelblau. Die passen gut zu meinem Sportoutfit.
Kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin.
Okay, also in diesem Sinne, vielen Dank euch.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.